Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast, der Wein-Podcast mit Sommelier Raphael. Weinlese im August? Wahnsinn! Dieses Jahr war aufgrund der frühen Blüte auch die Ernte sehr früh. Johannes Nährer hat sich direkt nach der Lese die Zeit genommen, um mit mir ein wenig im Podcast zu plaudern. Bist du bereit für den Probeschluck? Zurück im Probeschluck-Podcast, der Wein-Podcast mit Sommelier Raphael. Ich freue mich, endlich wieder im Probeschluck-Studio aufnehmen zu dürfen, weil die letzten Wochen waren wir doch unterwegs und jetzt endlich wieder mal im Studio, ein bisschen heimisch unterwegs. Bei heute ist der Gast nämlich extra angereist, muss mir doch sagen, danke dafür. Und ich darf begrüßen den Johannes Nährer. Herzlich willkommen im Probeschluck-Podcast.
Ja, hallo, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
Sehr cool. Ja, wie ist eigentlich dazu gekommen? Also ich finde das total witzig, weil ich habe letztens mit einer guten Freundin von mir, mit der Magdalena vom Obauer, nochmal gesprochen und philosophiert, hey, was wären denn coole Themen jetzt im Podcast demnächst? Weil da lasse ich mich mal ganz gerne inspirieren. Und ja, dann hat sie mir gesagt, hey, ich habe da irgendwie ein cooles Weingut, da habe ich ein, zwei Sachen probiert und das musst du unbedingt einmal probieren und einmal ein bisschen quatschen und das vielleicht ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen. Und dann habe ich gedacht, hey, das schaue ich mir an. Ich habe tatsächlich noch gar nichts probiert, glaube ich. Also nicht bewusst, vielleicht sicher mal bei einer Verkostung. Mhm. Aber ich glaube, das wäre jetzt einmal wahnsinnig cool, wenn wir die ein bisschen kennenlernen. Und deswegen gebe ich da mal das Wort an die, so vielleicht, dass sie kurz vorstellst, wer du bist und was du machst.
Sehr, sehr gern. Also ich bin der Johannes Nährer. Ich bin der aktuelle Betriebsleiter vom Weingut Nährer. Das heißt, ich habe das in dritter Generation übernommen im Jahr 2020. Mhm. Und das Weingut gibt es grundsätzlich schon relativ lang. Also so die ersten Weingärten, die wir aufgezeichnet haben, sind schon aus dem 17. Jahrhundert. Aber wir haben erst 1962 damit begonnen, nur Wein zu machen. Und irgendwie hat mir das von Anfang an gecatcht gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was vom Papa umstellen und dann passt das schon. Und jetzt seit 2020 führe ich das Weingut. Wir sind ein in etwa 20 Hektar großes Weingut am Leiterberg, genau in St. Georgen, und haben aktuell 55% Rotwein, 45% Weißwein. Mhm. Der Fokus liegt ganz stark auf Chardonnay und auf Blaufränkisch. Und ja, wir arbeiten auch wir legen einen großen Fokus auf Natur, auf Biodiversität in unseren Weingärten, arbeiten auch seit einiger Zeit jetzt biologisch und nachhaltig. Ja, das sind so die Themen, die uns sehr stark interessieren.
Sehr cool. Man sieht es auch, wenn man den Online-Auftritt von euch ein bisschen verfolgt, so mit den Schafen und den Bienen, glaube ich auch, was da irgendwie in der Nähe sogar.
Ja, voll.
Ja. Ja, cool.
Also Schafe sind... Ja, abgesehen davon, dass sehr brave Mäher sind, ja. bringen sie irgendwie eine coole Atmosphäre in den Weingarten, wenn man dann drinnen steht und links und rechts grasen gerade Schafe. Das ist schon irgendwie schön. Und ja, also Bienen sowieso, und wir arbeiten auch, wir schauen auch, dass wir Bäume zum Beispiel pflanzen wieder in die Weingärten. Mein Vater hat ganz lang versucht, mit Hühnern zu arbeiten, aber das ist dann eher zur Fuchszucht geworden, das war dann nicht ganz so erfolgreich. Aber ja, wir versuchen halt einiges, dass wir da irgendwie wieder ein bisschen Leben schaffen, und das ist, glaube ich,
ja, cool.
Macht sehr viel Spaß.
Ja, die Fuchszucht, die ist ja auch die Waldgegend, ja, gar nicht so weit, gell, beim Gebirge, das ist schon...
Ja, Gebirge ist vielleicht für manche Regionen in Österreich ein bisschen weit hergeholt.
Aber, hügelig.
Ja, voll. Hügelland, ja. Ja. Wir sind mehr oder weniger mitten im Wald. Also zumindest die hinteren Weingärten, wo vorwiegend Weißwein steht, die sind eigentlich, kann man sagen, mitten im Wald. Wir haben davor so einen Jagdgatter vom lokalen, ja, keine Ahnung, wie sagt man das, vom Fürstenhästhase.
Ja,
okay. Und dahinter fängt eigentlich dann der Wald an, und da ist 10 Kilometer in alle Richtungen nur Wald. Dementsprechend kommt natürlich auch ein bisschen Feuchtigkeit und Kühle rein, was dann für Chardonnay vielleicht auch ein bisschen für Weißburgunder interessant.
Weißburgunder, weil wir jetzt vorher im Podcast nur kurz gesprochen haben, weil ich glaube, die Magdalena hat oder glaubt zu wissen, dass sie einen Weißburgunder probiert hat und von denen hat sie gestern nur so geschwärmt, wir waren gestern nur gemeinsam beim Flo in Langenlebern essen und da hat sie den ganzen Abend, glaube ich, geschwärmt von den Weißburgunder. Aber hey, mega cool. Also du sagst 55% Rotwein. Also ich glaube, das trifft ja generell im Leiterberg die Aufteilung so ungefähr so mit den 50-50, oder? Weiß-Rot.
Genau. Und ich glaube, dort geht auch die Reise hin. Also wir merken jetzt selber, dass wir, oder die Nachfrage geht natürlich aktuell ein bisschen mehr Richtung Weiß. Das spüren wir schon auch. Wir haben zum Glück einen relativ kühlen Stil oder eine sehr elegante Stilistik im Leiterberg, die auch ein bisschen kühler getrunken werden kann. Das macht sie dann auch vielleicht in wärmeren Monaten interessanter. Aber ja, auch das, was wir jetzt in den letzten Jahren ausgesetzt haben, war vorwiegend weiß. Und wir suchen dann auch die Lagen, die vielleicht ein bisschen stärker eben, ja, vielleicht Hanglagen oder im Wald versteckte Lagen sind, die einfach wieder etwas kühler sind. Vielleicht auch im Kalkgehalt, der doch die Säure etwas puffert, ein bisschen höher sind. Und dadurch mehr Frische und mehr Eleganz bringen.
Hey, cool, das ist sicher ein gutes Thema, das habe ich mir schon vorgemerkt für später, das Thema Rotwein-Zukunft. Aber ja, es war ja eigentlich ziemlich witzig, weil wir haben ja uns jetzt doch schon ein paar Tage oder ein paar Wochen jetzt so per E-Mail ein bisschen unterhalten. Ja. Und momentan war die letzten Tage ja doch intensiver jetzt mit der Lese bei euch, oder? Ihr habt jetzt, seid ja schon ziemlich weit. Also Wahnsinn eigentlich, wenn man bedenkt, wir sind Anfang September, oder?
Ja.
Schon Wahnsinn.
Ja, es ist komplett verrückt heuer. Das ist eigentlich spannend. Ich habe letztens mit ein paar Kollegen, mit dem Herrn Triebaumer und auch mit dem Herrn Bayer geredet, die haben beide gemeint, ja, eigentlich, wenn man die Blüte hernimmt, stimmt ja, es sind circa 100 Tage gewesen. Das war halt heuer ein so früher Austrieb und eine so frühe Blüte, dass wir dann am 19. August angefangen haben zu lesen. Und wir haben jetzt ich weiß nicht genau, wann der Podcast jetzt ausgeschaltet wird, aber am 14.
Nächste Woche Donnerstag,
ja. Okay, ja. Am 14. September ist bei uns immer Tag der offenen Kellertür in St. Georgen. Das war normalerweise immer knapp vor der Lese. Und jetzt ist es knapp nach der Lese. Also das ist schon sehr absurd, wie sich das einfach gedreht hat. Und ja, auch die Zeit, in der, also die Hitze, die da einfach da war heuer während der Lese, die uns dann zu wahnsinnig frühem Anfangen eigentlich gezwungen hat, also zu sowohl früh im August als auch tageszeitlich früh. Also,
ja, das glaube ich. Wobei sie da mit der doch eher höheren gelegenen Lage im Vergleich zum Burgenland, also Mittelburgenland, Neusiedlersee-Gegend meine jetzt, ja doch schon eher gesegnet seid, oder? Und da von der kühlen Lage ja profitiert, oder?
Ja, also wir sind von drei Sachen eigentlich, wie du sagst, gesegnet. Also eben das eine ist, dass wir viele Hanglagen haben. Also das ist bei uns in St. Georgen gerade, also so ja, vielleicht ein bisschen noch besonderer, weil bei uns einfach weniger zugebaut ist noch. Das ist halt, Aussicht ist immer wichtig, auch beim Haus. Und da müssen halt oft einmal so die etwas kühleren Hanglagen weichen. Leider Gottes. Und ja, das ist bei uns in St. Georgen dadurch, dass es etwas weitläufiger ist, nicht ganz so das Problem. Dann eben, also das Mittelburgenland hat ja auch wahnsinnig schöne hohe Lagen. Wovon wir dann vielleicht profitieren, ist, dass wir einfach diese etwas leichteren Böden haben. Also wir haben dann halt sandige, kalkreiche Böden oder eben sehr schieferlastige Böden, die einfach dann noch vielleicht mineralisch betontere Weine herausbringen. Und dann das dritte ist einfach der Wald, der ja, an der Spitze dieses Hügellandes eigentlich überall vorhanden ist und uns immer ein bisschen, zumindest in der Nacht, kühle Luft und vor allem Feuchtigkeit in so trockenen Zeiten, wie wir eben heuer auch im Juli und im August gehabt haben, bringt. Ja, das ist schon sehr, sehr, ja, da sind wir sehr, wie soll man sagen, sehr happy drüber und also wir dürfen uns eigentlich nicht beschweren.
Ja, also ich finde es eine extrem coole Gegend. Ich mag das ja sehr gern, wenn ein Gebiet doch weiß und rot mit perfekter Qualität eigentlich da widerspiegeln kann. Also ich mag solche Gebiete sehr, sehr gern. Und vor allem auch, wenn die Rotweinstilistik dann in das Frischere geht. Aber sehr gutes Stichwort jetzt, weil du hast ja auch jetzt von Grafenegg auch einen Wein noch mitgebracht, dass wir was kosten können. Den Blaufränkisch. Ich habe dich gefragt, was spiegelt euch gut wieder? Und du hast gesagt, das ist auf jeden Fall der Riedburschen Blaufränkisch. Wie kommt es dazu?
Ja.
Darf ich da einen schenken?
Ja, fix. Bitte unbedingt. Ja, also ich glaube, alles, was ich mitgebracht habe, passt ganz gut zu uns, aber der Blaufränkisch Riedburschen, der ist uns 2021 einfach sehr präzise gelungen und das ist immer sowas. Da ist man dann halt auch vielleicht noch ein bisschen stolzer drauf, wenn man die Schritte wirklich so macht, dass dann ziemlich genau das rauskommt, was man sich am Ende des Tages vorstellt. Mhm. Und ja, der Riedburschen ist unsere einzige mehrheitlich Schieferlage, dementsprechend für uns eigentlich was Besonderes, was sonst haben wir fast nur Kalk. Dementsprechend sind wir mehr auf Kalkstilistik eingestellt, aber Schiefer, Blaufränkisch wären halt so richtig pur. Also die sind halt so blaufränkisch, ohne irgendwie irgendwelche Seiten oder ohne irgendwelche, wie sagt man am besten,
oder irgendwie einen großen Einfluss da jetzt.
Genau, also Kalk spürt man mehr. Bei Kalk hat man vielleicht mehr Dichte, mehr Grip, vielleicht auch ein bisschen mehr eine markante Säure und einen vielleicht etwas zehrenderen Gerbstoff. Also die Weine sind vielleicht fordernder, aber Schiefer ist immer so geradlinig, pur, elegant, mineralisch. Also da schmeckt man quasi die Sorte, wie sie in dem Gebiet wächst, wirklich unbeeinflusst sozusagen. Mhm. Und das gefällt mir an dem Blaufränkisch sehr gut, dass das uns, finde ich, gut gelungen ist.
Cool. Ist das jetzt Jahrgang 21, hast du gesagt, glaube ich, oder?
Das ist Jahrgang 21.
Ja, okay. Mhm.
Da hat man auch nicht viel falsch machen können.
Ja. Ja, dann sehr zum Wohl.
Prost.
Ja, cheers. Ja. Ja, spiegelt genau das wieder eigentlich, wenn du denkst, Blaufränkisch, das ist eigentlich genau das, was du dir wünschst.
Mhm.
Also von der Stilistik her, von der Nase, ich finde den Ausdruck kalter Kamin eigentlich richtig, richtig cool, mhm, weil das ist leicht rauchig, aber jetzt nicht irgendwie fordern oder extrem, sondern so leicht mit einer kühlen Frucht, das ist schon, also ich mag Blaufränkisch sehr gern, wenn er so ausgebaut ist. Cool.
Ja, wir arbeiten oder wir versuchen, oder besser gesagt, wir sind in die Richtung gegangen, wieder mehr mit größeren Holzfässern zu arbeiten, um eben das Holz wieder ein bisschen hinten anzustellen, die Struktur besser rauszuarbeiten, also eigentlich den Blaufränkisch, wie er bei uns in der Region wird, wieder ein bisschen mehr werden zu lassen. Und ja, das ist halt auch unser Luxus jetzt eigentlich, weil unsere Elterngeneration, also ich glaube, da spreche ich jetzt im Namen von einigen Winzern bei uns in der Gegend, mhm, die haben sich noch so ein bisschen finden müssen und haben da aber super Arbeit geleistet. Und wir sind jetzt eigentlich dann die Generation, die auf dem aufbauen kann, die sich da auch ein bisschen emanzipieren kann. Und wir dürfen jetzt, oder wir haben den großen Luxus jetzt, unseren Blaufränkisch-Stil zu finden. Und jetzt erkennen wir, dass wir sehr viel Glück haben auch noch, weil es ist eben dieser elegante, würzig, mineralische Stil, der bei uns einfach am besten wird. Und ja, ich glaube, dass das auf der einen Seite ein sehr einzigartiger Stil ist, mit einer sehr einzigartigen Sorte und dementsprechend, ja, also das kann nur gut werden, diese Kombination.
Ja, also Leitberg Blaufränkisch, das ist ja fast schon aufgelegt, oder? Ja. Aber generell, also wenn man jetzt so schaut, generell in das Gebiet, was wächst da, was wird überhaupt vinifiziert und auch so bei den DRC-Bestimmungen zum Beispiel, was ist da jetzt irgendwie dabei von den Rebsorten her, ist ja doch eine sehr burgundisch, mhm, angelegte Region von sogar schon Neuburger, Pinot Blanc, also Weißburgunder, man muss ja doch österreichisch bleiben, wenn man, wenn man da redet. Aber Grüner Veltliner macht sie persönlich, macht sie im Weingut auch was, oder?
Ja, haben wir auch.
Okay.
Ja. In homöopathischen Dosen.
Ja.
Also wir haben einen halben Hektar Grüner Veltliner Und wir machen den auch nur in der Leitewechsellistik. Ja. Der steht auf der Ried Kreiner. Das ist, dort haben wir auch Chardonnay. Mhm. Das ist so eine Lage, die zieht sich eigentlich den ganzen mittleren Hang bei St. Georgen raus zu. Und eine kleine Parzelle dort in, ja, im mittleren Bereich, kann man sagen, ist Grüne Veltliner. Aber die Idee vom Leiterberg DRC, also wenn ich da noch einmal kurz drauf zurückkommen darf, die ist eigentlich eine wahnsinnig schöne, weil es haben damals, also das hat sich als Gruppe formiert, ich glaube 2006 oder 2007, und die Idee war eben, dass da die Herkunft, also das, was unverwechselbar bei uns ist, dass das im Vordergrund steht, also dass die Sorte quasi nur ein Mittel dafür ist, die Herkunft zu transportieren. Und da haben sich diese Sorten eben heraus etabliert, weil es alles eher neutrale Sorten sind, weil es alles Sorten sind, die wahnsinnig schön den Boden widerspiegeln, vielleicht auch diese mikroklimatischen Einflüsse widerspiegeln. Und ja, deswegen sind es eben bei Weißwein 4 Sorten. Da hat man natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen müssen auf lokale Besonderheiten, eben wie in Eisenstadt, wo es dann ein bisschen mehr Neuburger gibt, wie in Donnerskirchen, wo es ein bisschen mehr Grüne Veltliner gibt, die dort einfach die typischen Sorten waren, aber wo man gesehen hat, okay, die können genauso das transportieren, was bei uns im Leitergebirge wichtig ist, wie ein Chardonnay, wie ein Pinot Blanc, von denen man weiß, dass sie wahnsinnig gute Botschafter für ihre Region sind. Und mit Blaufränkisch, ja, haben wir eigentlich eh so eine, ja, so ein Unicorn gehabt, mehr oder weniger, das eh alles kann, also, ja, beste rote Sorte für uns in der Region. Also da braucht man auch gar nicht viel irgendwie diskutieren, glaube ich. Blaufränkisch ist einfach eine wahnsinnig spannende Sorte und dementsprechend hat es da gar keine Diskussionen gegeben, ja, was es jetzt eigentlich werden soll.
Ja, absolut. Also vor allem Säure, Tannin, also Blaufränkisch hat alles, Frucht, aber Würze. Blaufränkisch hat ja doch alles, was ein cooler Wein braucht. Aber ich muss persönlich schon sagen, weil es ist ja generell, also nicht nur im Leiterberg, beim Leiterberg, sondern generell in Österreich auch jetzt Gott sei Dank ja so, dass einfach die Herkunft, die Region einfach immer mehr in den Vordergrund gestellt wird und die Rebsorte zurück. Ich persönlich finde aber natürlich auch, dass die Rebsorte natürlich schon einen sehr großen Einfluss hat. Vor allem, wenn ich jetzt sage, okay, bei Leiterberg bin einfach ein wahnsinnig großer Chardonnay zum Beispiel jetzt Fan, aber man muss ja schon da nur mal ehrlich sein, also das ist wieder dann der Punkt in Richtung Herkunft, wenn ich jetzt dann Grüne Veltliner kräftig ausbaue und vielleicht noch ein paar Jahre reifen lasse, dann stellt es ein Sommelier hin und der soll da sagen, ob das Chardonnay oder Grüne Veltliner ist, also das ist who knows, also ja. Das ist schon wirklich schwierig, aber na, also ich glaube, die Kombination, wie es so immer ist, von vielen Sachen ist ein großes Thema.
Ja. Ja, und der Einfluss vom Winzer ist immer wahnsinnig groß.
Ja.
Also jeder Winzer hat seine eigene Idee von einem Wein, hat vielleicht seine Fassbinde, auf die er vertraut, hat vielleicht auch, die einen vergären spontan und haben vielleicht die Kellerhefe oder lassen so lange auf der Maische und ziehen dann zum ersten Mal ab, lassen so lange auf der Grobhefe oder auf der Feinhefe, wie auch immer.
Was ist denn deine Idee, wenn ich jetzt nochmal unterbrechen darf?
Meine Idee. Naja, okay. Grundsätzlich, wir haben jetzt nicht eine wahnsinnig lange Maischestandzeit. Wir machen, wenn die pH-Werte stimmen, eigentlich fast immer eine Maischestandzeit, aber nur ein paar Stunden und eher im Kühlen. Das heißt jetzt nicht, dass wir wirklich angären, sondern einfach, dass das ein bisschen eine Struktur kriegt. Also das ist jetzt für Weiß, also für Chardonnays oder Grüne Veltliner oder was auch immer dann in dem Jahr noch besonders gut wird. Und danach pressen wir, also wir separieren sehr, sehr stark beim Pressen. Das heißt, wir haben zuerst den Seimost, den wir extra ausbauen, wir haben den Scheitermost, den wir extra ausbauen. Wir haben den Pressmost, den wir dann sowieso, also das wird sowieso gesondert bearbeitet. Aber Seimost und Scheitermost werden in ihrer Qualitätsstufe dann auch getrennt. Und dann geht es eigentlich gleich, auch je nach Idee des Weins, den wir nachher haben, entweder gleich ins Fass oder also ins größere Holzfass oder in den Edelstahl. Wir schauen, dass wir eher trüb vergären, weil wir vergären spontan. Das heißt, wir brauchen ein bisschen auf der einen Seite eine Trübung, wo die Hefe sich ein bisschen festsetzen kann, wo die Hefe gut funktionieren kann. Und dann nimmt man sich natürlich, wenn man das sehr stark klärt, auch relativ viel Nährstoffe. Wie gesagt, das ist eine Ideologiegeschichte. Wir haben eine sehr brave Kellerhefe, die verkehrt relativ solide. Das heißt, ja, normalerweise so in 3, 4, 5 Wochen circa sind die Weine dann durchgegoren. Mhm. Und dann lassen wir bei Weißwein sie aber noch zumindest für, sag ich mal, 9 Monate auf der Vollhefe liegen. Einfach um auch diese reduktive Kraft der Hefe auszunutzen. Wir versuchen mit tendenziell weniger Schwefel zu arbeiten. Ich bin jetzt keiner, der sagt, okay, ich schwefle einen Wein gar nicht ab, weil manche Weine brauchen einfach zwischendurch einmal einen. Ganz ehrlich, wenn es einmal geht, dass ich einen Wein gar nicht schwefel, dann
ist es so.
Ja, dann ist es so. Aber wir richten uns danach am Wein an, nicht nach unserer persönlichen Ideologie, sage ich jetzt mal, sondern da gibt der Wein ein bisschen die Tonalität vor. Und ja, bei Rot ist es so, dass wir auch eine tendenziell eher kürzere Maischestandzeit machen, also jetzt nicht ewig lang auslaugen und dann auch relativ bald ins 500 bis 2500 Liter Holzfass reingehen und die liegen dann für bis zu 2 Jahre auf der Vollhefe. Genau.
Mhm, cool, deswegen auch dann der aktuelle Jagen wahrscheinlich 21, genau, oder?
Ist der aktuelle Jagen.
Ja, ja, cool.
Genau.
Mega. Also auch dem Wein die Zeit geben, die er dann, vor allem Blaufränkischer ist jetzt nicht unbedingt die Rebsorte, oder gibt es mir da recht, die jetzt unbedingt sehr jung getrunken werden muss, oder?
Oh nein. Ja. Also 21 ist eh noch viel zu jung, aber es ist halt, ja, wie gesagt, 2020 übernommen, da muss man halt zeigen, was man so in den letzten Jahren gemacht hat.
Ja, sicher.
Aber jetzt wahrscheinlich am besten zu trinken ist so 11, 12, vielleicht 15 als warmer Jahrgang, das wären so die Go-To-Jahrgänge. Jetzt aktuell, in Wirklichkeit sogar älter. Ich meine, wir haben 2011 haben wir zum ersten Mal Porschen und Feurer aus dem Leiteberg Rot herausgenommen und sie extra ausgebaut. Und ja, davor, also Blaufränkisch Leiteberg 2007, 2008, das macht jetzt mega Spaß.
Mhm.
Oder sogar noch weitere Tour. Meiner Meinung nach der schönste Wein, den wir aktuell im Keller haben, ist Blaufränkisch Ried Viehtrift, zwar der Vorgänger vom Feurer, wenn man so möchte, auch eine kalkreiche Lage, ewig alt. Wir lesen leider nicht mehr wirklich viel von dieser Lage, aber Jahrgang 2004, das macht unfassbar viel Spaß, ist frisch, also wir kosten ihn immer wieder mal und vielleicht, also die meisten schätzen ihn so auf 2000, ja, vielleicht 12 bis 2016, so in dem Bereich, und ist 2004. Also,
ja, da hat die notwendige Säure dann wahrscheinlich auch mit dem kühleren Jahr, oder?
Genau, ja. Deswegen haben wir da auch noch was, das ist immer gut. Also das sind generell, also so richtig schlechte Jahrgänge bei Blaufränkisch gibt es eigentlich nicht, die brauchen dann halt länger.
Mhm.
Das sieht man jetzt auch bei 2010 und wird man sicher auch noch bei 2014 sehen. Die sind halt ein bisschen kühler, ein bisschen engmaschiger, vielleicht am Anfang schwieriger zu trinken, aber wenn die Zeit bekommen, dann wird das so schön und dann macht das so viel Spaß. Und das ist eben das Schöne, da gibt es nicht so dieses pur Grüne, wie bei manchen anderen Sorten, sondern Blaufränkisch, kommt immer gut.
Ja, absolut. Ich finde, bei manchen Gebieten merkst du total an gewissen Stil.
Mhm.
Also wenn du jetzt zum Beispiel an die Wachau denkst, ist jetzt nicht irgendwie nur Rebsorten spezifisch oder irgendwie wie leicht oder kräftig ist jetzt ein Wein oder was für Boden hat der, aber irgendwie strebt man ja doch einen gewissen Stil immer so an und man kennt zum Beispiel jetzt die Wachau für diesen doch eher robusteren Botrytis-Stil zum Beispiel oder kann ja andere Regionen sagen. Würdest du auch sagen, dass das Leiterberg irgendwie so jetzt einen gewissen Stil hat, der jetzt nicht nur unbedingt vom Boden, also du hast gesagt, jetzt der Kalk und Schiefer im Speziellen jetzt geprägt ist, oder vom Blaufränkisch und nicht von der Rebsorte, sondern auch vom Stil, was generell so im Leiterberg halt einfach gemacht wird?
Ja, auf jeden Fall. Also der Leiterberg hat sich da sicher in seiner Stilistik in eine Richtung entwickelt, die vielleicht größeres Holz gern verwendet, vielleicht auch ein bisschen in Richtung eher so alternativere Ausbauarten wie, also alternativ ist vielleicht ein bisschen weit hergegriffen, aber so wie Betonei oder Amphoren zu verwenden, einfach um diese Raffinesse der weißen Sorten und vom Blaufränkisch herauszuarbeiten, eben weg von dieser intensiven Holzaromatik. Also da sind wir sicher mittlerweile weg davon. Generell der Stil am Leiterberg, also da werden mich jetzt ein paar andere Winzer vom Leiterberg vielleicht ein bisschen rügen, aber eben, wir haben vorhin schon mal kurz das angesprochen, dieses, es geht schon in eine leicht burgundische Richtung, eben auch mit den Sorten. Mhm. Natürlich jetzt mit anderer Kerncharakteristik, also ich glaube, die Säure ist bei uns eine andere.
Werbung! Hast du auch schon mal den Wein vor lauter Gläser nicht gesehen? Also mich stören Weinverkostungen mit 10 verschiedenen Weingläsern. Mit Gabriel-Glas ist das Geschichte. Das Gabriel-Glas ist das One-for-All-Glas, das für jeden Weinstil designt ist. Egal, ob du deinen Lieblingsrotwein genießt, einen frischen Weißwein verkostest oder am Montagabend ein Glas Champagner trinkst, das Gabriel-Glas ist dein perfekter Begleiter. Und das Beste daran, du brauchst keine Unmengen an verschiedenen Gläsern mehr in deinem Schrank. Also hol dir jetzt dein Gabriel-Glas mit Designerkarton im Probeschluck-Online-Shop und genieß Wein ohne Glaschaos. Psst, auch gut zu verschenken.
Und wir verwenden auch ganz anderes Holz, aber eben die Machart mit der etwas drüberen Vergärung, mit auch der gewollten Reduktion, vielleicht auch da und dort gewollte Oxidation, also einfach, dass die Weine auch ein bisschen ja eine zusätzliche Dimension an Aromatik bekommen. Die ist bei uns sicher doch schon stärker verbreitet als in anderen Gebieten. Das ist auch gut so. Also so heben wir uns da doch ein bisschen raus.
Ja, cool. Hey, ich finde ja sowieso, da wirst du jetzt wahrscheinlich dann Rügen oder die Weingüter. ich finde ja Leiterberg einfach so cool, weil es für mich einfach so ein, ja, ein coolen, oder so dieses, ich kann es gar nicht gut erklären, so diese extrem coole Kombination aus das, was zum Beispiel das Niederösterreich jetzt rotweintechnisch, bitte Weingüter aus Niederösterreich nicht falsch verstehen, vielleicht teilweise in gewissen Jahren oder mit gewissen Rebsorten jetzt nicht ganz unbedingt so dahin kommen, wo zum Beispiel jetzt manche burgenländische Regionen da sind und auf der anderen Seite aber doch wieder diese kühle Frische, was teilweise in manchen burgenländischen Gebieten bei gewissen Rebsorten, speziell jetzt nicht bei allen, teilweise fehlt. Einfach eine extrem coole Mischung und dieser Stil, glaube ich, wird also teilweise wiedergegeben, also nicht dieses Üppige, aber auch nicht dieses sehr Frische, sondern es hat schon Komplexität und es hat schon Dichte, nur halt mit einem gewissen Trinkfluss. Und ich glaube, dass mir da vielleicht die Kollegen so ein bisschen eher von der Sommelier-Seite eher recht geben können, dass halt einfach ein cooler Stil ist, den man an den Tisch hinstellen kann, wo ja vielleicht die Präferenzen jetzt doch stark bei den Gästen jetzt irgendwie schwanken, weil es gibt ja doch Leute, die kräftige Rotweine gern mögen, dann gibt es Leute, aber die doch eher nicht so auf dieser voluminösen Seite sind. Ich glaube, das sind so Weine, die einfach so quer drüber einfach viele begeistert. Das kann ich so mal sagen.
Ja, so soll es auch sein. Also das trifft sich, glaube ich, ziemlich auf den Kopf, dass es ein bisschen ein Wein für alle Fälle sein soll. Und das ist ja die Idee von Leiterberg auch, dass die Weine Speisebegleiter sind. Also dass sie jetzt nicht, also wo Leiterberg DRC draufsteht, das kann man natürlich auch ohne einer Speise dazu trinken, aber es soll jetzt nicht der frischfruchtig leichte Sommerwein sein, es soll aber auch nicht der Magenschließer, klingt jetzt blöd, aber so der Hau drauf, Rotwein mit 15,5 Volumenprozent sein, wird Leiterberg nie sein. Und das ist gut, dass sich das jetzt so gefunden hat, eben in dieser Mitte drinnen. Und eben auch in diesen bisschen anderen Ausprägungen, je nachdem, zu welchem Winzer man geht. Ich glaube, das ist eben genau das, was es wahnsinnig schön macht. Auf der einen Seite so eine gewisse Homogenität, dass man sagt, okay, man spielt sich da in der Mitte drinnen zwischen den Welten. Man macht wahnsinnig spannende Speisebegleiter. Man schafft eben, wie du gesagt hast, Weine, wo sich jeder drüber traut, also sowohl die einen als auch die anderen. Und auf der anderen Seite hat man dann aber trotzdem diese eigenständige Stilistik der Winzer, noch mit dabei. Also man hat diese Uniformität mit der Vielseitigkeit. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schön. Das ist wieder mal ein guter Kompromiss. Nicht ein Kompromiss bleibt, sondern ein Vorteil für alle.
Ja,
wird.
Ja.
Das absolut. Ist super.
Ja, absolut. Ja, du hast ja vorher schon angesprochen, die eher traditionelleren Methoden, wie man eben Wein jetzt eben, eben machen kann. Und ich habe mir natürlich auch ein bisschen so schlau gemacht, weil man sowieso stand über mich, dass ich noch nicht so unbedingt so viel probiert habe und nicht so viel über euch weiß. Aber deswegen habe ich so ein bisschen so auch auf eurer Seite und so ein bisschen informiert. Und es war ganz cool, so was ihr geschrieben habt, mit, dass ihr immer wieder so halt einfach immer euch so anschaut und hinterfragt, hey, was für traditionelle Wege gibt's und was für innovative neue Wege gibt's, wo man zum Beispiel weiß, hey, okay, das wird zum Beispiel für diesen Stil oder für diesen Weg zum Beispiel auch teilweise besser sein. Wie findest du da den, nicht Kompromiss, aber wie findest du da die beste Lösung für euch oder für eure Weine, dass du sagst, hey, doch schon traditionell und das, da weiß man, dass das gut ist für das, aber doch irgendwie jetzt nicht engstirnig und ich fahre jetzt meinen Weg. Wie findest du das? Einfach neue Sachen ausprobieren oder einfach der Austausch mit Kollegen oder wie ist das bei dir so?
Ja, ich glaube, beides ist wichtig. Austausch mit Kollegen ist unersetzlich. Das funktioniert bei uns auch sehr, sehr gut. Und ansonsten, ja, neues ausprobieren. Also ich glaube, man muss da kein Geheimnis draus machen. Es landet immer wieder mal was. Also bei uns heißt das dann grob filtrieren. Das ist durch die Gitter vom Gulli. Ja, also das passiert schon mal. Man muss sich manchmal über Sachen drüber trauen, damit man vielleicht einen Stilistiken findet, die einem dann mehr zusagen oder wo man näher dorthin kommt, wo man sich dann am Ende des Tages vorstellt. Und das ist ganz spannend. Da redet man dann vielleicht mit Kollegen, die sagen einem, ja, hey, probier mal eben als Beispiel drüber in die Gärung reinzugehen, dann hast du weniger Gärprobleme, du landest vielleicht schneller in einer Reduktion, da musst du dann ein bisschen aufpassen, dass das dann nachher nicht nach so einem Merkab-Darmböxer schmeckt, aber dann probierst du es halt mal aus, 3 Fässer wären super, 1 wird halt nicht so, aber wir versuchen auch immer alles ganz genau zu dokumentieren, damit wir ganz genau wissen, was wir getan haben und ja, so findet man dann irgendwie seinen Weg. Und Tradition ist halt schon irgendwie bei uns sehr wichtig, weil es ist ein wahnsinnig traditionelles Weinbaugebiet. Also bei uns haben schon die Kelten anscheinend Wein angebaut. Ich weiß nicht, ob die wirklich Wein angebaut haben, aber man hat auf jeden Fall Samen gefunden in einem Grab, einem keltischen Grab. Die Römer waren bei uns. Also es gibt seit über 2000 Jahren eine Weinbaugeschichte. Und wenn man da die Tradition ganz außen vor lässt, wir selber haben einen Keller aus dem 15. Jahrhundert. Also das darf man nicht ganz ad acta legen. Und eben diese Mischung draus ist wieder wahnsinnig schön. Ja, vielleicht auch, ich würde mir es wünschen, dass ich ein bisschen mehr meinem Großvater zugehört hätte. Ja. Weil ich glaube, der hat auch schon sehr, sehr viele gute Ideen gehabt. Das Gute ist, dass eben viel aufgeschrieben ist. Und deswegen können wir uns da ein bisschen die Rosinen noch rauspflücken.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass da sehr viel Wissen eigentlich oftmals sogar so ein bisschen untergeht, was man vielleicht nicht zuhört von, weil die haben ja genauso die Erfahrungen schon gemacht und die haben auch genau dieselben Fehler vielleicht sogar schon gemacht, aber oftmals will man es dann selber wieder machen, dass man es selber erlebt. Aber ich glaube auch, das Neue, was wir da jetzt beide angesprochen haben, damit sie die Zuhörerinnen und da draußen auch auskennen, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass es in eine Richtung geht, also dieses Innovative, da ist jetzt nicht unbedingt gemeint, schneller, besser, weiter, mehr produzieren, wie kann ich da jetzt wieder da von dem weg, sondern eigentlich eher in die Richtung, wie kann ich noch mehr schauen, dass es noch mehr Qualität in die Flasche ist und noch mehr Spaß macht, oder?
Ja, voll. Also ich bin sogar der Meinung, dass es dorthin gehen muss. Ja. Also schneller, höher, weiter, das ist bei Wein, also ich verstehe den Hintergrund nicht, weil auf der einen Seite sieht man ja, dass es der Pflanze besser geht, wenn sie nicht komplett gestresst wird. Man fühlt sich wohl im Weingarten, wenn man da reingeht und man sieht, okay, das ist jetzt keine Anlage, die auf Ultratrag getrimmt ist. Ja, es ist auch, das Gute ist, der Weinbau sollte es sich ja eigentlich auch leisten können, weil, also, der Wein ist ein ein Genussprodukt, der soll zur Stimmung passen, zur Situation passen, soll in den Moment passen und diesen verschönern. Und da ist für mich irgendwie dann auch wichtig als Winzer, dass ich dann Weine mache, die eben den Leuten sowas bieten und jetzt nicht, also ich mag da wirklich, jeder muss seinen Weg finden, aber für mich ist es immer wichtig, dass der Wein quasi oder der Weingarten oder dieses Gesamtkonstrukt, das wir da haben, den Weg vorgibt und wir eben in der wunderschönen Lage sind, damit Geld verdienen zu dürfen. Mhm. Und nicht jetzt, ich will Geld verdienen, deswegen baue ich einen Wein an. Also das ist, funktioniert auch nicht. Also zumindest nicht so, wie wir sagen. Aber auf jeden Fall. Nein, also ich glaube schon, dass man da schauen muss, dass man auf der Seite ist, dass man das wirklich wahnsinnig gern macht, weil dann wären die Weine, glaube ich, auch anders. Dann macht man ein anderes Bild. Und wie gesagt, der Wein muss sich das leisten können. Also ich glaube, es wird niemand verdursten, wenn es 1000 Liter weniger Wein gibt. Aber dafür ist der Wein, wo es dann vielleicht 1000 Liter weniger gibt auf diesem Hektar, vielleicht ein besonderer und diese Weingärten einfach vitaler, schöner, vielleicht ein Zuhause für mehr als nur ja 17 Regenwürmer. ja, ich glaube, da sind wir eben in einer glücklichen Lage, uns darüber Gedanken machen zu dürfen. Und ja, so macht es auch wirklich Spaß.
Ja, voll. Ja, ich würde es mir auf jeden Fall nicht aussuchen, glaube ich, Wein selber zu machen. Also die Frage habe ich auch schon mal bekommen bei den Probeschluck-Fragen zum Abschluss. Und also da habe ich ganz klar gesagt, also Wein machen, das muss man schon wirklich lieben und auch schon wissen, was man macht, weil ich glaube einfach so drauf los Wein machen und dann glauben, dass man das große Geld damit macht. Ich glaube, das ist nicht unbedingt möglich, aber.
Ja, also in manchen Gebieten auf der Welt
funktioniert das. Ja, gut, aber du brauchst auch vorher das gewisse Kleingeld dazu. Ja, na,
wir arbeiten gerade dran, dass der Leiterberg auch sowas ist.
Also mehr Leiterberg-Wein trinken, genau.
Genau, ja. Also das ist jetzt der Aufruf an alle, mehr Leiterberg-Wein trinken.
Ja, ganz nebenbei, also richtig, richtig cooler Blaufränkisch. Also kann ich nur empfehlen, es ist... Also Schande über mich, dass ich noch nicht so viel probiert habe von euch. Ich bin mir sicher, ich habe sicher schon das eine oder andere probiert, aber du kennst es auf einer Verkostung, dann probierst du 60, 80 Weine und dann irgendwann ist es vorbei. Aber so bewusst, da musst du schon einfach die Zeit nehmen, um das zu verstehen. Das fehlt manchmal, aber...
Ja, alles easy. Ich habe den Podcast auch erst vor kurzem dann das erste Mal gehört.
Ja.
Und dementsprechend passt es eh perfekt.
Ja, cool.
Und ich werde dabei bleiben. Also vielleicht trifft sich da jetzt was.
Ja, genau. Na, also wirklich nebenbei, das ist richtig cooler. Vor allem, ich mag diese kühle Stilistik einfach. Und man merkt es mit dieser Frische und wie du sagst, nicht so lang auf der Maische. Es ist auch kein Marmeladinger. Ich brauche diesen Trinkfluss, wo ich dann sage, ich muss jetzt nicht unbedingt das zweite Glas trinken, aber ich hätte Lust darauf. Mhm. Also bei mir muss immer so sein, dass ich jetzt nicht trinke und denke mir, okay, und das war's jetzt. Egal, ob das bei Weiß, Rot, Süß, Schaumwein, es muss immer zischen und es muss immer ein zweites Glas dann möglich sein.
Ja, das macht, also wenn ein Wein so stark ansteht, dass man nicht einmal ein zweites Glas trinken will, ja, dann merkt man eh schon, dass da irgendwo was nicht so ganz in der Balance ist. Na, und das ist eben das Glück, das wir haben, dass wir beim Blaufränkisch mit unseren Böden, mit anscheinend auch unserer Art, wie wir das machen, immer einen eher saftigen Gerbstoff bekommen und eher einen Zug dahinter und nicht eben die Breite. Aber ja, freut mich cool. Sehr, wenn er gut schmeckt.
Ja, das ist aber eh jetzt der coolste Thema, weil du hast ja schon dieses Thema Rotwein so ein bisschen Zukunft angesprochen und also man kriegt es ja natürlich irgendwie mit, dass halt generell dieser, vor allem in der also Sommelier in der Gastronomie-Szene, dass halt Rotwein momentan in einer gewissen Stilistik zumindest ja einfach leider immer weniger getrunken wird. Du sagst immer mehr Präferenz Richtung Weißwein, auch bei eurem Weingut, was du merkst. Was denkst du persönlich, an was liegt das? Ist es wirklich dieses, hey, ich will Weine mit mehr Frische, mehr Zug?
Ja. Auf der einen Seite ist es sicher das mehr an Frische, dass Weißweine auch leichter zu trinken sind. Also man hat halt diese, man hat die Sparte Alkohol und die Sparte Gerbstoff weniger Gerbstoff, manchmal gar nicht. Ja, und ich glaube, es schreckt auch einfach Leute ab, wenn man da sieht, 13,5, 14,5 Volumenprozent. 13,5 geht vielleicht noch, aber alles, was dann höher ist, ist, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen abschreckend. Ja, und vielleicht auch die Temperatur, mit der Weine getrunken werden.
Ja, absolut.
Also vor allem Rotweine. Ich weiß nicht, das ist, finde ich, sehr schade, dass so viele Rotweine so warm getrunken werden. Weil, ja, Zimmertemperatur, also, ja, dann hätte ich heuer den ganzen Sommer Weine mit 27 Grad trinken können.
Ja. Glühwein im Sommer. Oder?
Und, na, deswegen, also, wir kühlen auch, wir machen immer wieder so einen kleinen Pop-Up-Pouring und da kühlen wir die Weine auf 12 Grad runter. Bis sie dann beim Gast sind, haben sie 14 Grad das ist eine angenehme Trinktemperatur für einen Rotwein, da kommt der Alkohol nicht so stark hervor, da merkt man auch die Frische von sehr, sehr vielen Rotweinen. Und ja, je wärmer ein Wein wird, desto ausladender werden sie. Und das ist, ich glaube, der Bedarf ist auch ein bisschen, also das ist gleich ein Aufruf an die ÖWM, ein bisschen eines Marketings, dass man da vielleicht in die Köpfe der Konsumenten bringt, dass auch Rotwein kühler getrunken werden kann.
Ja, absolut. Ja, ich frage mich sowieso, in was für Richtung das Ganze geht, weil, also ich mag ja auf der einen Seite, bin ich schon auch auf der Seite, wo ich sage, okay, das kann ich total verstehen, einfach generell, dass kräftigere Weine einfach weniger getrunken werden. Aber da muss ich auch wieder sagen, wenn man sich da so die Geschichte anschaut, also es war ja noch nie so, dass ein Trend halt immer, also immer der gleiche Trend da jetzt da war. Also es sind immer mal leichtere Weine, wieder kräftigere Weine, wieder leichtere Weine. Also im Endeffekt kommt mir vor, wir wollen immer das, was eigentlich nicht möglich ist oder was wir gerade nicht haben können oder nicht haben. Weil jetzt, es ist ja logisch, Klima, ja, es wird halt einfach kräftigere Weine geben aus wie vor 20, 30 Jahren, das ist klar. Ja. Und jetzt wollen wir aber das andere.
Ja.
Und vorher wollten wir kräftige Weine, die überreif waren und dann aber fast keine Säure gehabt haben und haben aber ein kühleres Klima gehabt. Also schon schwierig, oder?
Ja, es ist echt schwierig. Deswegen, also da muss ich wieder zurückgehen zu dem, was ich hier vorhin schon gesagt habe. Arbeiten mit dem, was die Herkunft hergibt. Und wenn man da eine spannende Herkunft hat, dann setzt sich das durch. Und das ist auch das, was eben ein bisschen über der Mode steht oder über den Trend steht. Und ja, das stimmt schon, dass wir immer das haben wollen, was gerade nicht geht. Was dann spannend ist, ist, dass da ja dann doch irgendwie sehr, sehr viel Idee und Überlegung reingesteckt wird, wie man das dann trotzdem schafft. Also da gibt es schon sehr viele spannende Entwicklungen, eben wieder Richtung alte Sorten oder sowas in die Richtung oder neue Sorten. Oder auch
neue alte
Sorten. Ja, neue alte Sorten so in die Richtung.
Ja.
Laubwandmanagement und sowas. Ganz spannend, wo sich das alles hinentwickelt und wie viel Kreativität da eigentlich auch in dieser Branche drinnen ist. Weil ja, ein Weingarten also roden und dann neu aussetzen, ja, das ist etwas, was kein Winzer wirklich gern macht. Und dementsprechend finde ich das sehr spannend, wie viele dann noch mit bestehenden Anlagen eigentlich großartige Ideen und großartige Weine dann rausbringen.
Ja, und das soll es ja auch sein. Man soll ja mit der Natur da sozusagen arbeiten. Und da ist ja schon so viel erreicht, vor allem wenn es dann doch ältere Reben sind. Es ist ja cool, wenn man dann auch diese natürliche Selektion hat, mit der man dann arbeiten kann.
Absolut, absolut.
Bringt ja auch wieder eine gewisse Frische dann und bin ja total auf deiner Seite. Also ich merke gerade, dass ich habe da wieder Weingut gefunden, was mir einfach wahnsinnig taugt. Es ist einfach immer so, Österreich ist ein kleines, feines Weinbauland, aber man lernt einfach immer wieder einfach extremst coole, neue Sachen kennen, weil es halt einfach immer, wie zum Beispiel bei dir jetzt, der neue Generation gibt, die vielleicht ein bisschen anders denkt, die vielleicht aber das von den Eltern oder von den Großeltern wieder mitnimmt, aber seine Ideen dann dazu bringt. Also ich finde das total cool und ich glaube, dass du da wahnsinnig viel Potenzial hast, wenn ich da jetzt da schon die Weine jetzt am Anfang deiner Zeit da jetzt irgendwie probieren kann. Aber richtig, richtig cool, was du machst.
Dankeschön.
Jetzt muss ich mal kurz schauen auf die Zeit. Nein, es passt eh schon perfekt. Normalerweise gibt es ja immer die Probeschluckfragen zum Abschluss. Mhm. Ich habe mir jetzt da irgendwie eine neue Rubrik überlegt, was ziemlich cool wäre, weil wir jetzt da schon so viel über Rebsorten und alle alte, neue Rebsorten gesprochen haben. Und mich würde jetzt aber interessieren, wenn du dir eine komplett neue Rebsorte so zusammenbasteln oder irgendwie jetzt irgendwie züchten könntest, wie wird die ausschauen? Und also, oder wie wird die schmecken und
ja.
Wie wird die sein?
Ja, da gibt es ein paar Punkte. Das ist eine harte Frage. Ich kann ein paar Sachen sagen.
Oder gibt's die schon?
Also ich glaube, sie gibt's deswegen noch nicht, weil da gibt es ein paar Punkte, die da würden mir wahrscheinlich viele Winzer Zuspruch geben. Also vielleicht eine, die keine Stockaustriebe macht, weil das Bücken darunter, das ist sehr anstrengend. Aus weinbaulicher Perspektive sicher auch eine Sorte, die wenig verrieselt, wenig krankheitsanfällig ist. Gleichzeitig wäre es aber irgendwie schön, wenn sie gute Säure, gute Struktur, also da vielleicht so ein bisschen was vom Blaufränkisch mitnehmen. Ich liebe die Kalkmineralik von Chardonnay, also wenn sowas da, oder auch von Weißburgunder, wenn sowas da ein bisschen dabei wäre, das wäre richtig gut. Dann vielleicht so, das wäre jetzt die eierlegende Wollmilchsau, aber vielleicht so kleine kompakte Trauben, die aber trotzdem eine ganz gute Ausbeute bringen.
Okay.
Ja, das wird schwierig. Voll so, okay. So ja, grundsätzlich, wenn ich da so ein bisschen was mich einfach wahnsinnig auch interessieren würde, wäre, die perfekte Sorte, ja, das ist halt auch wieder diese Geschichte mit den Sorten, man hat, oder mit den Lagen, mit den Sorten, mit den Reben selber, man hat ja da irgendwie so ein persönliches Verhältnis zu denen. Also jede Lage, man weiß schon, ja, die ist halt anfällig auf das oder dort steht das, deswegen muss man da auf Uridium schauen oder dort ist Bero immer. Und ich glaube, wenn man diese Höhen und Tiefen nicht hätte, dann wäre das fast ein bisschen langweilig. Aber ja, wenn man sich da eben aus diesen regionalen Sorten so das Beste raussuchen könnte und dann noch Stockaustriebe wegnimmt und vielleicht so diesen Geiz, Trieb, Wuchs in der Traubenzone, das wäre ideal. Aber was mich persönlich wahnsinnig interessieren würde, wäre, wie eine Rebe, die aus dem Kern gegangen ist. Also zum Beispiel, wenn man muss ja gar nicht irgendwie eine Sortenveränderung haben, aber wenn man jetzt einen großen, zum Beispiel Weißburgunder Weingarten hat. Also wenn sich der Brillergörg zum Beispiel denkt, am Heizsatz, da geht eben gerade ein wilder Weißburgunder auf, mehr oder weniger. Das wird ein Weißburgunder sein, weil da gibt es halt rundum jetzt nicht das Gott wie viel.
Ja.
Und wie dieser aus dem Kern gegangene Sprössling auf das Klima und auf den Boden und auf die ganze Umgebung einfach angepasst wäre. Und das würde mich unglaublich interessieren, ob es da Veränderungen gibt, weil ich glaube schon, wir haben jetzt seit, keine Ahnung, 120 Jahren eigentlich nur Kopien, also quasi Edelreiser, die alle mehr oder weniger aus demselben Klon oder aus denselben Klonen gezogen wurden und die immer die Erbfehler oder die Selektionsfehler oder vielleicht die Krankheitsanfälligkeit von diesem einen Klon, der damals im, keine Ahnung, 19. Jahrhundert gewesen ist oder frühen 20. Jahrhundert gewesen ist, mittragen. Und das wäre halt sehr, sehr cool, wenn man da vielleicht wieder sich auf sowas oder da einmal wieder etwas rausbringen könnte. So
ja. So. Wieso, dass ich die Frage oder die Rubrik, die neue da jetzt reinstelle, ist, weil ich habe in einer früheren Folge vor ein paar Folgen jetzt irgendwie die Meinung gehört, dass ja wir hoffentlich oder wahrscheinlich ja sowieso nicht am Ende der perfekten Rebe momentan angelangt sind und momentan gibt es ja die große Diskussion, gibt es einen Riesling, gibt es einen Grüner, gibt es einen Chardonnay in Österreich noch in 50 Jahren, bei der berühmten Frage mit den, wie es in 50 Jahren ausschaut. Und
das habe ich voll vergessen.
Das hast du Zeit zum Nachdenken. Ja, und also Und da denke ich mir auch immer, ja, wir sind eigentlich noch nicht am Ende und Grüne Veltlin und Blaufränkisch, das ist auch irgendwann gekommen, ja, das ist jetzt auch nicht einfach da gewesen und seitdem gibt's den jetzt und das finde ich total cool und deswegen glaube ich, wäre es witzig, da die nächsten Folgen ein bisschen mehr zu philosophieren, was da noch kommen wird, ja. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz witzig.
Ja, das ist auch interessant, weil ich meine, gerade in der PV-Forschung, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten, da gibt es schon sehr, sehr viele interessante Geschichten. Ich finde halt, dass es manchmal ein bisschen einseitig betrachtet wird, aber das ist halt, die Natur ist so komplex und das muss der Mensch mal fassen. Aber da gibt es sicher in Zukunft auch spannende Ideen. Und eben alte Sorten, so wie ein Furmint, der bei uns jetzt wieder anfängt, interessant zu werden. Ein Welschriesling, der mittlerweile im Südburgenland der DRC-Sorte ist, bei uns auch wieder immer wichtiger wird. Eine, jetzt muss ich kurz Werbung machen für St. Georgen, eine Rebe St. Georgen.
Ja.
Also die Mutterrebe von Grüner Veltliner, die auf einmal wieder aus der Versenkung auftaucht. Und da wird sicher noch einiges auf uns zukommen. Also der Klimawandel, wie gesagt, wir merken es ja jetzt bei dieser Lese, der wird uns da sicher noch sehr kreativ werden lassen.
Ja.
Also schauen wir mal.
Schauen wir mal, was für Richtung es geht. Ja, cool. Und wir haben ja die zweite Frage, was ja doch schon sehr präsent ist, was wir die letzte Folge schon intensiv besprochen haben mit dem Michi von Kalk und Kegel. Aber würde mich auch interessieren, was du sagst, wie die Weinwelt in 50 Jahren so ausschaut. Gibt's dann noch überhaupt, trinken wir dann überhaupt Rotwein aus dem Burgenland dann noch? Oder was wie wird das ausschauen? Was glaubst du?
Ja, ich hoffe sehr, dass wir noch Rotwein aus dem Burgenland trinken. Ich glaube, dass sich Weinbau wahnsinnig stark verändern wird.
Mhm.
Dass wir, also sowas wie Bewässerung wird, glaube ich, wahnsinnig schwierig, weil wir ja doch, Wasser ist eines der wichtigsten Güter. Das heißt, vielleicht jetzt schon darauf fokussieren, wie kann man ein wassersparendes Management im Weingarten fahren. Und das wird in 50 Jahren sicher noch wichtiger sein. Ich hoffe sehr, sehr stark, dass wir in einer Situation sind, wo wir noch immer Wein genießen können in aller Ruhe. Und ja, also das Gute ist bei uns jetzt in der Region, also bei Blaufränkisch sehe ich nicht viele Probleme. Das Sortenbild wird sich sicher ein bisschen verschieben. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich jetzt langsam gesund genug lebe, dass ich in 50 Jahren
habe. Ja, wir können sie vielleicht dann zusammensetzen in 50 ja, Jahren.
Das wäre super, ja. Mit 81 dann, ja. Na, also ich hoffe, dass ich zurückschauen kann, dann und mir denke, okay, es ist rechtzeitig noch so viel unternommen worden, dass wir gemütlich unsere Achteln Blaufränkisch, Grüner Veltliner, ja, vielleicht dann in einer ganz anderen Stilistik vom Leiterberg probieren. Wo wir zurückschauen können und sagen, ja, der Weinbau, die Chance hätte er, oder vielleicht nimmt er sie eh auch da und dort wahr, war ein Vorreiter für die Landwirtschaft und hat gezeigt, dass man da sehr gut Veränderungen machen kann, ohne große Einbußen in irgendeiner Richtung auf sich nehmen zu müssen. Ich hoffe, dass wir dann auch da sitzen können und uns denken, boah, also die Entwicklung, die wir da in den letzten 50 Jahren am Leiterberg gemacht haben, also, da könnte ich jetzt dreist sagen. So, ja. Jetzt wissen wir, warum der Hummelbrühl mehr kostet als Latasch. Oder so. Nein, das wäre zumindest hochgegriffen. Nein, und ich glaube, das soll es auch gar nicht sein, weil ich glaube, Wein sollte auch leistbar sein, damit jeder einen guten Wein trinken kann. Also ich würde auch gerne mal Latage trinken, aber ja. Leider Gottes haben sich die das anders gedacht. Na, ich glaube, dass auch wieder viel mehr alte Lagen, also wir sehen das jetzt schon bei uns, so alte Lagen wieder kommen. Und ich glaube, also mich würde es wahnsinnig freuen, wenn wir dann auch zumindest auf ein Leitergebirge schauen können, wo vielleicht wieder historische Lagen, auch historische Landschaftssysteme wieder etabliert werden, weil wir haben ja doch ein paar Terrassen gehabt, das wissen zwar viele nicht, aber das Leitergebirge kann zwischendurch schon steil sein und früher hat man einfach alles ausgenutzt, was da war Und ja, wenn man da so ein bisschen wieder in den Wald zurückgeht oder in direkte Waldnähe, vielleicht auch die höheren, kühleren Lagen nutzt, dort diese Terrasse wieder zu installieren, die war natürlich größer als das, was man in der Wachau kennt.
Ja, klar.
Aber wird wahrscheinlich auch der Flora und Fauna wahnsinnig gut tun.
Ja, absolut. Also das ist das, was sie die jungen Sommeliers da jetzt mitnehmen können, das, was sie lernen jetzt. Es hat und wird wahrscheinlich dann wieder Terrassen im Leitergebirge geben, das ist sicher.
Hoffentlich.
Ja, oder hoffentlich. Das
es gibt eher ein paar, cool. Es gibt eher ein paar. Da, bei Joyce gibt es einige.
Ja. Cool. Ja, mega. Ja, und wenn du noch eine Frage zum Abschluss mitgebracht hast, dann ist jetzt die beste Zeit dafür.
Ja, also ich weiß nicht, hätte ich sogar zwei, also eineinhalb Fragen. Also die erste Frage ist, also wir sind jetzt südlich von Melk, aber doch in einem relativ kühlen, vielleicht auch feuchteren Gebiet. Der Weinbau wächst aktuell in alle Richtungen.
Ja.
Ja, also wie schaut's aus?
Wenn aus Mank oder was?
Ja, voll. Okay. Also wann kommen die ersten Weingärten nach Mank? Und, also ich habe jetzt vorhin gehört, dass vielleicht der Weg nach St. Pölten geht, aber ich meine auch dort, also an der Traisen oder so. Ja. Und die zweite Halbfrage, die ich da gerne anstellen würde, wie, also du jetzt als Sommelier, der auch viel mit Leuten redet, der vielleicht auch viele Stimmen von Sommeliers und gerade auch im Westen hört, wie ist da die Idee des österreichischen Ostens, weil man sieht natürlich, die Weine werden kräftiger, die Weine werden schwerer, sieht man das da kritisch, hat man oder ist man positiv überrascht, dass es vielleicht doch noch elegante Weine gibt? Oder wünscht man sich, dass die Weine jetzt alle ins Lavantal und, keine Ahnung, nach Oberösterreich wandern? Ja, das würde mich einfach sehr interessieren.
Boah, zur ersten Frage mit Wein aus Mank-Gegend. Ich kann das, glaube ich, mit dem beantworten. Mein Papa hat zu Hause im Garten einen Marillen- und einen Zwetschgenbaum. Und es ist ja, wie du sagst, jetzt Melk nicht unbedingt weit weg, dort zu Wachau und die ganzen Marillenbäume und so. Habe auch jetzt vor einigen Tagen wieder mit der Susanne geplaudert über die Marillenernte aus der Wachau, die was ja heuer großartig war. Und das habe ich meinem Papa erzählt, weil der hat nämlich heuer keine einzige Marille ernten können, weil es einfach bei uns in der Gegend, keine Ahnung, viel zu kühl ist im Vergleich zu Wachau. Es ist zwar nur eine Viertelstunde, aber du weißt, was eine Viertelstunde mit dem Auto von der Entfernung klimatechnisch ausmachen kann. Ich glaube, wir sind einfach zu sehr vom Waldviertel geprägt und dann auch die Böden in Kombination. Wir haben da sehr viele lehmige Böden. Es ist auch ein bisschen schwierig in Kombination. Okay. Ich stelle es mir schwierig vor, aber du, man sagt niemals nie.
Ja, in 50 Jahren dann.
Ja, in 50 Jahren vielleicht eher, ja. Also wenn, dann müsst ihr jetzt schon in die Zukunft denken und vielleicht sogar schon einen Grund jetzt reservieren.
Ja.
Wer weiß, aber wenn dann, keine Ahnung, in was für Richtung es da gehen wird, aber momentan wird es schwierig ausschauen. Ich hoffe, irgendwann geht's mit den Marillen zumindest einmal bergauf. Zwetschgen passt schon, geht schon, aber Marillen ist schwierig. Na, aber das wäre schon cool, da in der Heimat was zu machen. Zumindest St. Pölten ist, glaube ich, da ein bisschen leichter, aber ja, manches ist da ein bisschen
wahrscheinlich, ja,
schwieriger.
Ja.
Ja, und zur zweiten Frage, wenn es jetzt richtig im Kopf habe, ist wieder Westen sommeliertechnisch, denkt über Weinbau Osten, oder?
Genau, auch die Entwicklung, also wo sich das hinbewegt.
Ja. Boah, ich glaube, dass sehr viele im Westen Sommeliers auch vom Osten kommen. Das darf man, glaube ich, darf man gar nicht so vergessen, weil ja doch das sehr konzentriert ist im Westen und sehr viele wirklich auf Saison dort sind oder sie abwechseln, ne? Also teils im Westen, teils im Osten. Aber ich glaube, generell ist es so in der ganzen Szene, dass wir einfach die ganzen Sommeliers auf Trends aufspringen. Ich meine, schlussendlich sind wir ja doch nur so dieses Binde, oder nur ist falsch gesagt, aber wir sind ja, sollten das Bindeglied sein zwischen die Gäste und den Produzenten, den Winzern. Ja. es ist halt einfach so, dass wir richtig großen Einfluss haben. Also wenn man da sich Studien anschaut, wie Empfehlungen einen riesengroßen Unterschied machen. Und ich glaube, dass wir da einfach wieder viel mehr mit, einfach viel mehr kommunizieren sollten mit dem Gast und herausfinden sollten, was der überhaupt cool findet und was der mag. Und dann aber gleichzeitig kommunizieren sollten, was überhaupt möglich ist und dann so diesen Kompromiss daraus zu finden und gar nicht so auf dieses, hey, was finden wir cool und wieder auf die Trends aufspringen und dann, man sieht es ja bei den ganzen Weinkarten, wenn sie die nach 5 Jahren wieder total geändert haben und jetzt dann nochmal Orange und jetzt dann nochmal und jetzt das Thema alkoholfrei, ne? Ich finde es immer ein bisschen schwierig, sondern wir sollten eigentlich die Gäste glücklich machen und ich glaube, auf das sollte man wieder mehr Wert legen und nicht, was für Trends kann man wieder jetzt aufspringen. Und also ich glaube, das sollte man machen. Und ja, ihr gebt recht. Die ganzen Sommeliers finden es natürlich cool, wenn es dann in Richtung Oberösterreich kühler wird oder wieder kühle Lagen. Es gibt immer so ein paar Trendwörter, die so in die Restaurants schwirren, wie Nachhaltigkeit, wie kühle Lagen, wie Säure und vielleicht noch spontan vergoren, es sind so ein paar Wörter, die immer wieder fallen und trendig sind. Aber wie gesagt, mir ist das sehr wichtig, dass man mit dem Gast arbeitet und, weil das ist ja ursprünglich der Job eigentlich gewesen. Voll. Na, bin gespannt, in was für Richtung das noch geht. Aber definitiv ein interessantes Thema. Weil ich glaube, das einfach von allen Seiten sehr viel Einfluss hat, ist sowohl von Gastseite, auch dann natürlich von Weingutseite. Aber schauen wir mal. Hey, aber richtig coole Fragen in die Richtung, glaube ich, haben wir auch noch nichts gehabt in dem Podcast.
Ja, ich habe mir 2 angehört und haben wir danach zu.
Was werden überhaupt interessant?
Ja, voll.
Ja. Hey, mega cool. Und danke, dass du den Weg aufgenommen hast. Ja,
sehr gerne.
Und die Zeit aufgewendet hast, nach Grafenegg-Kitze dann noch herzukommen.
Ja.
Mega, mega cool.
Danke für die coolen Antworten auch auf die Fragen.
Ja, sehr, sehr gern.
Das zweite war sehr, sehr spannend.
Ja, voll.
Gute Ansicht. Also.
Ja, es ist ja so. Also man muss ja so ehrlich sein, wir Sommeliers spielen sie da doch teilweise mehr in den Vordergrund, als wie es eigentlich sein soll. Ne? Also wir haben zwar großen Einfluss und da muss man vorsichtig sein, was man da predigt, da mit absolute Aussagen. Das sehe ich sehr kritisch.
Ja, absolute Aussagen sind immer schwierig, aber ihr seid trotzdem, ihr seid in gewisser Weise auch unser Sprachrohr und ihr habt den Kontakt zu den Kunden viel mehr als wir und seid dadurch ja unglaublich wichtig für uns, für Regionen, für ja eigentlich für Wein generell. Also deswegen, das passt schon, dass ihr viel Einfluss habt. Ich finde das wahnsinnig gut, was du gesagt hast, dass eben diese Kommunikation mit dem Kunden und den so zufrieden wie möglich zu machen, das ist, finde ich, ein sehr, sehr schöner Ansatz.
Also, ja, ich mag nichts weniger wie einen Gast erklären zu müssen, was er heute zum Trinken hat, weil das ist ja auch nicht nachhaltig, wenn man das jetzt auf andere Art und Weise jetzt sagen will. Ja, also was so als kurzer Ausflug jetzt dann zum Abschluss, wenn ich jetzt da denke an meinen Papa, der einfach wahnsinnig gern Cabernet trinkt, ja, aus irgendeinem Grund, und man muss ja gemeinsam irgendwie einen Weg finden, wie man vielleicht geschmacklich dahin kommt und jetzt nicht irgendwie sagt, aber du trinkst jetzt den Pinot, weil das ist jetzt da trendig und das ist jetzt da Säure und das wird jetzt kühle Lagen und das ist jetzt spontan vergoren. Also wenn man da irgendwie einen Kompromiss findet zwischen, hey, was ist überhaupt weingutstechnisch möglich, ja, und was will er, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und auf das, auch wenn mir viele Sommeliers da jetzt nicht unbedingt recht geben würden, aber das ist meine Ansicht. Ja, das ist gut. Ja, cool. Ja, cool. Danke für die Zeit, gell. Und wir werden uns sicher nochmal in der Zukunft mal vielleicht ein bisschen länger unterhalten und ein bisschen philosophieren.
Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Stets zu haben.
Ja, cool. Aber wir da draußen hören uns dann wieder nächste Woche mit einem ganz neuen Thema. Und ja, bis dahin dann viel Spaß und dann ciao, ciao, servus.
Vielen, vielen Dank. Ciao.